Jetzt hoffe ich, dass Sie am Ende dieser Festzeit auch sagen können, wir sahen seine Herrlichkeit, wir sahen Jesu Herrlichkeit. Wir haben es begriffen, wir haben es erkannt. Was ist die Herrlichkeit Jesu? Ich will es in den Worten des Apostels Paulus sagen, Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Wir wollen miteinander ein Lied singen zum Erscheinungsfest. 53, Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Nummer 53, die Verse 1 bis 4. Beten. Unser Herr Jesus Christus, am Ende dieser vielen Fest- und Feiertage redest du noch einmal zu uns und lässt uns deine Herrlichkeit sehen. Und dann willst du mit uns gehen, auch in die Niederungen unserer Arbeit, dort, wo wir leben und wo die Schwierigkeiten und Nöte liegen, wo auch so viel gelitten wird und wo Angst herrscht und Todesgrauen, da lass du die Freude an dir so groß werden, dass alles andere überdeckt wird. Und hilf uns, dass wir im Glauben stark und mutig werden. Und darum danken wir dir, dass du heute ein Wort für uns hast, dass du jetzt jeden kennst, auch mit dem, was jeden Einzelnen bewegt. Und wir dürfen es einfach auf dich legen. Auch jetzt in der Stille, wenn jeder für sich dir sagt, was uns belastet. Gelobet seist du, Jesus Christ, dass du Mensch geworden bist. Amen. Wir lesen aus Hebräer 1 und 2. In Ihren Bibeln ist das Seite 271 im Neuen Testament. Zuerst einige Verse aus dem ersten Kapitel, und zwar die Verse 1 bis 4. Noch einmal beschrieben, das Wunder der Menschwerdung Jesu. Gottes Sohn wird Mensch. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den Gott auch die Welt gemacht hat. Jesus ist der Abglanz seiner Herrlichkeit. Da kommt nochmal das Wort, das ich vorher gesagt habe, war Kolosser 1. Und hier ist Hebräer 1. Jesus ist der Abglanz der Herrlichkeit Gottes, das Ebenbild seines Wesens. Und er trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe und ist so viel höher geworden als die Engel, wie der Name, den er ererbt hat, höher ist als ihr Name. Und jetzt lesen wir noch aus Kapitel 2 am Ende, die Verse 14 bis 18. Weil nun die Kinder von Fleisch und Blut sind, hat auch er es, also Jesus, gleichermaßen angenommen, damit er durch seinen Tod die Macht nehme, dem, der Gewalt hat über den Tod, nämlich dem Teufel. Und die erlöste, die durch Furcht vor dem Tod ihr ganzes Leben Knechte sein mussten. So wichtig, dass wir auch immer daran erinnert werden, viele von Ihnen, die stehen selbst in Weihnachtstagen vor der Realität des Todes. Und dass dort die Weihnachtsfreude erst begriffen wird, wenn man Jesus, den Sieger des Lebens über den Tod, erkennt. Denn er nimmt sich nicht der Engel an, sondern der Kinder Abrahams nimmt er sich an. Daher musste Jesus in allem seinen Brüdern gleich werden, damit er barmherzig würde und ein treuer hoher Priester für Gott zu sühnen die Sünden des Volks. Denn worin er selber gelitten hat und versucht worden ist, kann er helfen denen, die versucht werden. Das Erscheinungsfest morgen hat ja für uns immer die Erinnerung auch an die Magier, die aus dem Osten zur Krippe kamen. Und da ist immer auch die Erinnerung dann lebendig an die Aufgabe der Weltmission und dass das Licht der Herrlichkeit Jesu nun in die Völkerwelt eintritt, in die Finsternis. Wir singen das Lied 50, alle Verse, 50, O Jesu Christe, wahres Licht.
Oh.
Lukas 2, das haben wir diesmal auch durch die Festtage weiter gepredigt vom Simeon, von Hanna und kommen heute in den letzten Teil von Lukas 2, die Verse 41 bis 52. Lukas 2, 41 bis 52. Kann nicht überall verstanden werden, sonst müsste ich wehren. Manche sagen wieder, ich bin immer froh, wenn Sie vorsitzen, dort die ersten 5 Reihen sind mit der Induktionsschleife, wer ein Hörapparat hat, aber und dann weiter vor, das ist immer gut. Hinten unter der Empore ist es am schwierigsten, weil da am meisten Schall geschluckt wird. Freuen wir uns auch, wenn so viele da sind, aber dass Sie alle hören können. Lukas 2, 41 bis 52. Der 12-jährige Jesus im Tempel und seine Eltern gingen alle Jahre nach Jerusalem zum Passafest. Und als Jesus 12 Jahre alt war, gingen sie hinauf nach dem Brauch des Festes. Jesus war also zum ersten Mal jetzt dabei. Und als die Tage vorüber waren und sie wieder nach Hause gingen, blieb der Knabe Jesus in Jerusalem und seine Eltern wussten es nicht. Sie meinten aber, er wäre unter den Gefährten und kamen eine Tagereise weit und suchten ihn unter den Verwandten und Bekannten. Und da sie ihn nicht fanden, gingen sie wieder nach Jerusalem und suchten ihn. Und es begab sich nach 3 Tagen, da fanden sie ihn im Tempel sitzen, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie fragte. Und alle, die ihm zuhörten, verwunderten sich über seinen Verstand und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, entsetzten sie sich und seine Mutter sprach zu ihm, mein Sohn, warum hast du uns das getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und Jesus sprach zu ihnen, warum habt ihr mich gesucht? Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte, und er ging hin mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und war ihnen untertan. Und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Das ist ein Albtraum für alle Eltern. Uns ist im letzten Jahr passiert, als wir mit 7 Enkeln in die Wilhelma gingen, immer wieder eins verloren hatten, mitten im Trubel. Und da waren noch viel, viel mehr Menschen als im Zoo. Vielleicht 100.000 Leute drängten sich dort in Jerusalem beim Fest. Und da schießen ja einem Gedanken durch den Kopf. Was mag auch passiert sein? Können Sie sich ausmalen, was ein 12-Jähriger alles anstellen kann? Wo ist er? Was macht er? Oder ist er gekidnappt heute, in die Hände von Kinderschändern gefallen oder so? Oder ist was passiert? In welchem Hospital liegt er? Ich kenne doch Ihre Stimmen, wie Sie alle gleich in panischem Schrecken rufen. Ist ja schön, dass Sie für Ihre Kinder sorgen. Und ein Wechselbad der Gefühle. Zuerst großer Schrecken und dann, ach so, sicher ist er schon vorausgegangen mit Vetter Hans und den Nichten. Und dann rennen sie an den Pilgern vorbei und die Klassenkameraden von Nazareth. Und jetzt, nein, wir haben ihn nicht gesehen. Wieder große Aufregung, wieder zurück. Ich vermute ja, dass Maria und Josef im Tempel sicher bloß beten wollten in ihrer ganzen Verzweiflung. Herr, du weißt jetzt nur noch die einzige Lösung. Und da sehen sie plötzlich ihr Kind. Und wie geht die Geschichte weiter? Und da sie ihr Kind sahen, fiel ihnen ein Stein vom Herzen und sie jubelten und dankten Gott. Steht das da? Steht da? Sie entsetzten sich. Verstehen Sie das? Sie entsetzten sich. Ich möchte Sie immer bitten, beim Bibellesen auf das zu achten, was Sie nicht verstehen. Die Bibel ist nicht etwas, was in Ihre Gedanken sich nahtlos einfügt, sondern etwas, was Ihre Gedanken sprengt, was gegen den Strich Ihres Denkens geht. Das Wort Gottes ist anders als Menschengedanken. Nicht, dass Sie da erst meinen, wenn die großen Fragen des Zweifels und des Unglaubens vielleicht beginnen. Nein, dauernd müssen Sie darauf achten, sonst wird's Bibellesen langweilig. Das Wort Gottes sprengt Ihre Gedanken. Das Wort Gottes ist anders, als Sie erwarten und meinen. Warum entsetzen die sich? Was ist denn da überhaupt entsetzlich, als Maria und Josef Jesus finden? Nach 3 Tagen angestrengten Suchen, was ist denn da entsetzlich? Jetzt muss ich Ihnen sagen, dass im Neuen Testament, im Evangelium, 35 Mal das kommt, wo Menschen auf Jesus treffen, dass sie sich nicht freuen, sondern entsetzen. 35 Mal, das ist eine Menge. Ich will Ihnen nur ein paar Stellen in Erinnerung rufen. Als der Petrus einen großen Fischfang macht, jetzt hat er wieder seine Abgaben zahlen können, jetzt war er finanziell wieder saniert. Da wirft sich der Petrus auf den Boden vor Jesus und sagt, geh weg von mir. Es war ihm ein Entsetzen angekommen. Statt dass er sich freut, entsetzt er sich vor Jesus, obwohl er doch was Wunderbares erlebt hat. Als Jesus die Bergpredigt hielt, gewaltige Rede bis heute, wir sind ja getroffen, und dann heißt es, und sie entsetzten sich. Das ist eine positive Reaktion, keine schlechte. Als ein schwer gichtkranker Jesus durchs Dach vor die Füße runtergelassen wird, da spricht dem Jesus zuerst zu, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben, und dann das andere, was es folglich für möglich hält, steh auf, nimm deine Matratze, roll sie zusammen und geh nach Hause. Und er rollt die Matratze unter den Arm und geht nach Hause, und die Leute entsetzten sich. Oder am überraschendsten, am Ostermorgen, als die Frauen zum Grabe gehen, und dort wird ihnen mitgeteilt, Jesus ist nicht hier, er ist auferstanden, er lebt. Und sie entsetzten sich. Wenn wir Menschen etwas merken von der Größe und göttlichen Gestalt Jesu, ist ein Schock. Wenn einer zum Glauben kommt, ist das eine Revolution seiner Gedanken und ein Schock. Zuerst mag es uns immer so gehen, und es muss da durch, es muss durch die Tiefe durch, weil wir so gleichgültige Leute sind. Darum ist mir es wichtig, dass wir den Punkt am Evangelium begreifen. Ich muss Ihnen zuerst noch mal erklären, dass Maria und Josef ja auf allerhand gefasst waren. Sie waren Leute des Glaubens, sie waren fromme Leute. Das sehen Sie schon daran, dass sie jedes Jahr die weite Reise von Nazareth bis nach Jerusalem zu Fuß zurücklegten, um beim Passafest dabei zu sein. Ich weiß nicht, wer von Ihnen so viel investieren würde in seinen Glauben. Und die haben Opfer gebracht, und der Josef war ja Bauhandwerker und hat bestimmt nicht viel verdient. Es war auch ein finanzielles Opfer. Aber er hat gesagt, Maria, das ist uns die Sache Gottes wert. Das sind Leute, die Gott über alles lieben. Und was hat sie dort unten angezogen im Tempel? Das Passafest. Wenn 100.000 Pilger zusammenkamen, können Sie sich vorstellen, wie viele Lämmer dort oben im Tempel geschlachtet wurden. Teile dieser Lämmer wurden dann verbrannt. Jedenfalls die Kenner der Geschichte Israels sagen immer, wahrscheinlich lag während dem ganzen Passa eine ganz dunkle, schwarze Wolke über Jerusalem von diesen Opferdämpfen. Und das war eine schreckliche Erinnerung an die Last der Sünde, die über der Welt liegt. Äußerlich war das gar kein schönes Fest. Aber die Erinnerung an den Auszug aus Ägypten, Gott holt uns heraus aus einer Welt des Todes, wir leben das Wunder unseres Lebens. Das wollten Maria und Josef erleben. Da waren sie in der großen Festversammlung, da sangen sie die Psalmen, da jubelten sie ihrem Gott zu. Und da wussten sie, wir sind arme, sündige Menschen, und wir können nicht vor Gott unser Leben lösen. Und dann gingen sie wieder nach Hause zurück. Und Jesus blieb dort. Was hat denn sie jetzt so entsetzt, als Jesus im Tempel blieb? Sie wollten Gott auch dienen, aber diese Totalhingabe, wie dieses Kind im Alter von 12 Jahren Gott dient, oder war es die Größe Jesu, die Antworten, die Jesus gibt, die Weisheit, die aus ihm redete. Ist doch ganz klar, in dem Augenblick erkannten sie etwas von der ungeheuren Majestät von Jesus, dem Gottessohn. Sie haben ja bestimmt auch schon x-mal gelesen und gehört, dass es heute, ja schon seit einigen Jahrhunderten, eine Menge Leute gibt, die also behaupten, Jesus hätte sich nicht als den Gottessohn betrachtet, sondern das hätten ihm erst später Gemeindeglieder angedichtet. Jesus sei ein ganz normaler Mann aus Nazareth gewesen. Und sehen Sie, die ganze Geschichte wird sinnlos. Die größten Teile des Evangeliums haben keinen Sinn mehr, wenn Sie das aus Ihrem Kopf interpretieren. Steht genau das Gegenteil da. Die Maria ahnt etwas von der Göttlichkeit Jesu. Und das ist mir so wichtig in den Weihnachtstagen, wenn wir da feiern und ein Kind ist geboren, es geht doch darum, der ewige Gott wird Mensch in seinem Sohn und dieser Jesus ist das Ebenbild des ewigen Gottes, nicht an den äußeren Körpermerkmalen, was ganz anderes. Die Weisheit, die aus ihm redet, das, was er wirkt und das, was er tut. Und da blitzt es zum ersten Mal auf. Ja, nur dort. 18 Jahre lang war dann wieder nichts. Ich habe heute meine Predigt überschrieben von der Demut Jesu, wie das Jesus alles verbirgt und seinen Eltern untertan wird, wie er nach Nazareth zurückgeht, in dieses kleine Haus, in das Wirken dort. Dort im Tempel leuchtet es auf. Ja, hat denn Jesus gewusst, dass er der Sohn Gottes ist? Ja, er hat es natürlich gewusst. Er sagt doch, ich muss sein in dem, das meines Vaters ist. Und er sagt das just dort, wo der Josef sagt, also sollst du auf deinen Vater hören. Sagt er, ich muss doch dort sein, wo mein Vater ist. Jesus weiß, dass er der Sohn Gottes ist. Und für uns ist das so wichtig und so bedeutsam, weil all das, was Jesus tut, für uns doch befreiend, glückbringend ist. Er ist der Heiland Gottes, der Messias der Welt, der Retter, der im Namen Gottes kommt und Rettung bringt. Meinem Vater, wenn Jesus das sagt, mein Vater, ich muss doch sein in dem, das meines Vaters ist, ist das was ganz anderes als unsere Beziehung zu Gott. Mir ist es auch so wichtig, dass Sie dieses herrliche Wort kennen, Vater. Ja, doch nicht wie wir. Wir vergleichen doch Gott nicht mit so komischen Gestalten, wie wir Väter sind. Sondern Gott ist das Urbild von allem, was an Vaterschaft in dieser Welt ist. Und Jesus hat uns diese ganz große Offenbarung gemacht. Mein Vater, dass wir zum ewigen Gott, zum Schöpfer Himmels und der Erden Vater sagen dürfen. Mein Vater, dem er gehört. Ja, aber was ist jetzt mit Maria? Jetzt haben Sie genau begriffen. So wie wir im Lied singen, schönster Herr Jesu, Gottes und Mariensohn. Da kommt es in Jesus zum Konflikt. Er ist Maria untertan und er muss dem Vater im Himmel untertan sein. Und darum reagiert auch Jesus so schroff. Es fällt Jesus gar nicht leicht, nachher wieder ganz Maria untertan zu sein. Wir kennen es dann bei der Hochzeit zu Kana, wo Jesus die Maria angefahren hat. Weib, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Nicht gerade sehr schön, aber wie das Jesus schwerfiel, sich zu lösen. Als die Mutter und die Geschwister kommen und Jesus holen wollen, sagt er, nein, das ist nicht meine Familie. Meine Familie sind die, die Gottes Wort hören und bewahren. Das ist meine Familie, das sind meine Schwestern und meine Brüder. Jesus steht dazwischen als der Sohn Gottes. Und es ist wichtig, dass wir begreifen, im Kommen Jesu geschieht die große Offenbarung. Die Herrlichkeit Gottes ist im irdischen Leben Jesu für uns zu fassen, die Liebe Gottes, sein Erbarmen, seine Güte, die Worte, die er offenbart. An Jesus darf ich mich halten. Wer Jesus hat, der hat den Vater. In Jesus offenbart sich Gott. Maria ahnt etwas mit Josef, darum entsetzen Sie sich. Wenn Sie im Glauben begreifen, dass in Jesus Ihnen der ewige Gott ganz nahe kommt, gibt es einen Schock. Einen heilsamen, herrlichen Schock und eine wunderbare Freude, die über alles hinausgeht. Jetzt möchte ich über was anderes noch reden, wie tief sich Jesus erniedrigt. Jesus sitzt da in einer Halle des Tempels. Das war so, dass dort die großen Gespräche über die Schriftabschnitte, über die Propheten, über das Gesetz stattfanden. Und dort sitzt Jesus 3 Tage lang mitten unter diesen Schriftgelehrten und hört ihnen zu. Das wird hier beschrieben. Ich stutze zuerst, dass Jesus zuhört. Jesus hätte doch als der Sohn Gottes Anlass gehabt, zu reden. Er, der die Bergpredigt so einmalig uns gegeben hat, Worte, die durchs Gewissen gehen. Warum hat Jesus dort nicht geredet? Warum hat er zugehört? Weil das in seinem ganzen Erdenleben drinsteht. Er entäußerte sich und nahm Knechtsgestalt an. Jesus ist von Herzen demütig. Jesus drängt sich ihnen auch nie auf. Da müssen sie aufpassen, dass sie ihn nicht verpassen. Er ist so demütig, dass er dort bei den Schriftgelehrten hinsitzt und ihnen zuhört. War ja viel zu hören. Überhaupt im Tempel war viel zu sehen. Bei den Juden heißt man diese Feier Bar Mitzwa. Das ist, ein 12-jähriger Junge darf zum ersten Mal am Gottesdienst heute in der Synagoge teilnehmen. Damals war es ein großes Ereignis. Jesus zum ersten Mal im Tempel. Was muss man da gucken? Dieses Bauwerk, gewaltig, die Kunst, die dort sichtbar wird, interessiert Jesus nicht. Ihn interessiert das Tempelgeschehen. Wir können nicht darüber spekulieren, ob Jesus schon ahnt, an dieser Stelle, wo einst Abraham den Sohn Isaak auf den Altar gebunden hat, dass dieses Jerusalem einmal die Stätte wird, wo er im tiefsten Leiden sein Leben hergeben muss. Jesus hört zu, was gelehrt wird. Die ganze Passafeier muss ja Jesus aufgewühlt haben, die Erwartung seines Lebens. Er wusste ja, dass er leiden muss, um dem Vater zu dienen. Wie tief sich Jesus erniedrigt und demütigt. Vorher heißt im Kapitel vorher oder in den Versen vorher, das Kind wurde stark, nahm zu, voller Weisheit und Gottes Gnade war bei ihm. Aber jetzt demütig hört er zu. Das ist für uns wichtig. Jesus hört zu. Er redet nicht bloß. Er hört auch ihr Schreien. Es wird auch oft im Evangelium erzählt, als mal ein Blinder aus dem Straßengraben rief, vor Jericho, Jesus stand still und hört bloß. Wo ist da einer, der ruft? Jesus hört, was sie ihm sagen. Jesus kann hören. Er ist demütig. Er hört, was sie ihm sagen, was sie bewegt. Sie dürfen es ihm sagen. Jesus gibt auch Antworten, aber das Größte ist eigentlich, dass Jesus auch Fragen stellt. Jesus hat die Gesprächsführung meisterhaft beherrscht und der Gottessohn hat nicht nur große Reden gehalten, sondern am meisten hat er mit Menschen unter 4 Augen gesprochen. Ich denke an dieses Gespräch mit der Frau am Brunnenrand. Ich wollte, dass Sie begreifen, heute möchte Jesus mit Ihnen noch ganz unmittelbar etwas in ihrem Leben klären, ihnen einen Frieden zusprechen. So wie Jesus damals dieser Frau in Samaria sagt, du, da stimmt was in deinem Leben nicht und ich könnte dir Lebenswasser geben. Oder so wie Jesus mit dem Nikodemus eine ganze Nacht zusammensaß und mit ihm geredet hat. Und Jesus hat sich anpassen können, hat Menschen verstanden, Jesus hat zugehört. Sehr wichtig, dass wir hören, was andere bewegt. Aber das Wichtigste der Demut Jesu war, bei diesen Gesprächen ganz bestimmt, dass es um die Schrift ging. Es waren die Schriftgelehrten. Wissen Sie eigentlich, was wir in der Bibel haben? Bei uns ist ja oft das umstritten. Was bedeutet die Bibel? Muss man die Bibel wörtlich nehmen? Jetzt beobachten Sie einmal, wie Jesus mit der Schrift umgegangen ist. Jesus hat sich still hingesetzt und wollte die Schrift lernen. Jedes Wort war ihm wichtig, vom Gesetz, von den Propheten. Und wie hat Jesus mit seinem ganzen Leben Wert darauf gelegt, dass das letzte Häkchen an der Schrift erfüllt wird? Auf das erfüllt würde, was geschrieben steht. Ich kenne viele Menschen, die sagen, das ist doch nicht wichtig, ob das sich buchstäblich erfüllt. Aber Jesus ist wichtig. Ihre Meinungen ehren. An dieser Stelle ist mir die Meinung Jesu über die Bibel wichtiger. Dass Jesus jedes Wort der Schrift für wichtig nimmt. Es gibt ein Jesus-Zitat über die Bibel. Da brauchen Sie mit niemandem mehr streiten, wenn Jesus sagt, die Schrift kann nicht gebrochen werden. Schrift wird erfüllt.
Und dann können Geistesgrößen, welcher Art auch, herkommen und anderes erzählen. Für mich ist die Position Jesu wichtig zur Bibelfrage. Und das sagt er vom Alten Testament, wie viel mehr vom Neuen, von den Zeugnissen der Apostel. An dieser Schrift will ich kleben, an dieser Schrift ist alles drin. Und Jesus lernt die Schrift, Jesus lebt aus der Schrift. Wissen Sie, dass Sie eigentlich am meisten Kraft aus der Schrift beziehen können, weil Gott durch dieses Wort redet. Und dass durch dieses Wort auch Gottes Geist in Ihr Leben kommt. Auch wenn Jesus sagt, meine Worte sind Geist und Leben, da wird etwas neu, da verändert sich etwas. Wir können, ja, wir müssen noch viel mehr mit diesem Wort leben und in diesem Wort zu Hause sein. Und viel mehr erkennen von dem, was dort in der Schrift drin ist. Und Jesus hat sein ganzes Leben der Schrift untergeordnet. Jesus wollte nichts tun an der Schrift vorbei. Haben Sie das auch so als Lebensmotto? Nichts an der Schrift vorbei, nichts wider das Wort. Herrlich, dass wir das Wort haben. Gott hat uns eine Hilfe gegeben. Eine sichere Hilfe, so heißt es mal in einem Brief im Neuen Testament. Eine sichere Hilfe, dass wir ein Licht auf unserem Wege haben. Und das leuchtet hinein in all Ihre Lebenskrisen, an diesem Wort. Mit dem können Sie fröhlich leben und fröhlich sterben. Das Wort wird zu Ihnen reden. Die Schrift, die Bibel, das Wort, das der Herr gegeben hat. Und gut, dass es uns Jesus zeigt, wie er im Wort leben lebt. Und jetzt noch ein letztes. Und Sie verstanden ihn nicht. Vers 50. Und Sie verstanden das Wort nicht, das er zu Ihnen sagte. Sie konnten es nicht verstehen. Maria hat ja auch nicht verstehen können, was die Hirten ihr erzählt haben. Sie bewegte diese Worte immer wieder, sie verstand es nicht. Sie verstand es erst nach der Auferstehung Jesu. Und hier wieder. Sie haben alles begriffen, sie entsetzt sich, aber sie verstanden das noch nicht. Glauben ist eine ungeheuer große Sache. Glauben ist so gewaltig und mächtig. Wissen Sie, dass man ohne den Geist Gottes, ohne den Heiligen Geist können Sie nicht glauben. Bleibt Ihnen alles zugeschlossen. Darum muss man bitten, Herr, gib mir deinen Geist, dass ich verstehe. Ich brauche den Heiligen Geist. Und wie die Maria dort Jesus sieht, hat sie nur den Schrecken, aber sie versteht nicht, dass er das Heil ist. Ich bin immer wieder dankbar, wenn Sie mich auch auf einiges hinweisen, was in der Predigt vielleicht nicht richtig ist oder was falsch ist. Hat mich einer richtig darauf hingewiesen, dass vielleicht das Bild der Maria manchmal in unseren evangelischen Kirchen zu kurz kommt. Die Maria ist ja eine Glaubenszeugin ohnegleichen. Stellen Sie mal vor, was die Maria auf sich nahm. Sie, die den Heiland gebären darf, also uns allen weit überlegen und doch, aus eigener Kraft kann sie nicht glauben. Sie braucht den Geist Gottes, der erst das Geheimnis ausschließt, dass in Jesus die Fülle ist, dass da Gott zu ihr kommt, dass alles drin ist und dass er, der Heiland, da zu ihr redet. Sie verstanden das Wort nicht. Es war ein kurzes Aufleuchten der Offenbarung Jesu. Es wird erst nachher wieder kommen, nach 18 Jahren, für uns. Nur ein kleiner Einblick in die Größe der Herrlichkeit Jesu. Und dann geht Jesus wieder nach Nazareth. Und es ist alles plötzlich wieder weg, was er dort geoffenbart hat. Die Mutter Maria kommt, Jesus schnell, jetzt ist Abendessen, tragt ein Geschirr in die Küche. Verstehen Sie, er bricht der Alltag wieder an. Und er war den Eltern untertan. Verstehen kann man sich, der Sohn Gottes, der sich so weit herunterbeugt und Knecht wird, in die Niedrigkeit. Ich freue mich, dass diese Geschichte jetzt steht, wo wir in diesen Festtagen Abschied nehmen von diesen schönen, ruhigen Tagen der Stille. Und viele von Ihnen müssen wieder raus in den Beruf und die müssen wieder in schwierige Verpflichtungen hineingehen, denen ist es Angst, was vor Ihnen steht. Vielleicht einige von Ihnen, die müssen ins Krankenhaus oder haben sonst schwierige Wege vor sich. Es ist ganz wunderbar, wie Jesus diesen Weg geht in die Niedrigkeit. Und er führt schließlich zum Kreuz. Für uns ist gar nicht sonderbar, wenn wir ganz schlichte Wege gehen. Es war dem Sohn Gottes nicht zu wenig, den Eltern untertan zu sein. Heute hat mich gepupfert, eine Erziehungspredigt hätte ich am liebsten gehalten. Warum das vierte Gebot wichtig ist, wenn Jesus sich untergeordnet hat. Das ist für junge Christen ganz wichtig. Und viele andere Dinge, die dazugehören. Was Familienleben heißt, was fromme Bräuche sind, was das für ein Segen ist. Jesus hat sich drunter gegeben, aber auch die ganze Armseligkeit des schlichten Dienstes, den niemand beobachtet, den niemand sieht. Und dort hat sich die Herrlichkeit des Gottessohnes vollendet in der Alltäglichkeit seines Dienstes. Für mich ist es eine ganz große Hilfe. Für unsere irdischen Aufgaben und Verpflichtungen, die wir haben, selbst wenn es ins Leiden geht, dann kann Gott daraus seinen Sieg machen. Es ist gar nicht wichtig, was es aus unserem Kopf bedeutet, was wir meinen und denken. Und so geht Jesus den Weg nach Nazareth. Im wunderbaren Lukas-Kommentar von Gerhard Mayer, da steht ein Satz drin, wo Gott an der Spitze steht, da kann man Menschen dienen. Super. Wo Gott an der Spitze steht, da kann man Menschen dienen. Wird ja oft so ein Gegensatz konstruiert, als ob es darum geht, ob wir Gott dienen oder den Menschen dienen. Ich bin überzeugt, nur wer vor Gott die Knie beugt, kann richtig den Menschen dienen. So wie es Jesus, der Sohn Gottes, macht. Der die Ehre des Vaters sucht. Der nichts am Wort abbricht. Gerade der weiß, dass es wichtig ist, gib, dass ich rede stets, womit ich kann bestehen. Lass kein unnützes Wort aus meinem Munde gehen. Das ist der Dienst für meine alltägliche Verpflichtung, wo mich der Herr hingestellt hat. Für mich ist das eigentlich das Rätselhafteste und das Erschreckendste in der Geschichte, wie der ewige Gottessohn wieder hineingeht in die Niedrigkeit dieser Welt. Aber er geht mit ihnen hinein und er wird seine Herrlichkeit bei ihnen offenbaren, in all den Schwierigkeiten, in all den Nöten, in all den Problemen, in denen sie stecken. Amen. Am nächsten Sonntag singen wir nach dem neuen Gesangbuch. Deshalb singen wir heute noch mal ein Lied, das im neuen Gesangbuch nicht mehr drin steht. 412, das ist ein Lied vom Albert Knapp, der enge Freund von Ludwig Hofacker. Und das ist ein Missionslied. Es fehlen im neuen Gesangbuch viele Missionslieder. Und deshalb singen wir hier das noch mal 4-8, die 5 Verse. 412.
Thank you.
Wir wollen beten. Jesus Christus, du musst dich auch durch dein Wort vor uns offenbaren. Und wir danken dir, dass wir dein Wort haben. Aber oft geht es an uns vorüber. Und da musst du uns die Ohren erst wecken. Da musst du uns erst das Gehör öffnen, dass wir wirklich dich verstehen können und deine Stimme vernehmen. Herr, lass das doch auch geschehen in unseren Gottesdiensten, dass das nicht nur eben Formen sind, die ablaufen, sondern dass du zu uns redest und uns die Augen öffnest, dass wir deine Herrlichkeit sehen, dass unser Glaube gestärkt und aufgerichtet werden. Und so bitten wir dich jetzt, dass du das auch machst bei allen, die dich noch nicht kennen. Und bei den anderen, die das in einen Trott hineingeführt hat, gib doch du wieder neues, ursprüngliches Leben aus dir, dass wir wirklich in den vor uns liegenden Tagen das umsetzen, den Gehorsam gegen dich, und dass wir deinen Willen tun, den du uns zeigst und den du uns auch durch dein Wort offenbarst. Wir bitten dich auch für die Alten und Kranken, dass du ihnen hilfst auf ihrem Wege, auch in ihrer Schwachheit stärke ihren Glauben und mach sie geborgen in dir. Und wir bitten dich für alle, die Trauer leiden, dass du mit deinem Wort redest, dass die Schrecken des Todes zerbricht. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, gib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 410, den letzten Vers. Philipp Nicolai hat es gedichtet in dem großen Sterben der Pest in Unna. Ist ja oft erzählt worden, wie die Karren mit den Toten über das Pflaster knatten und er konnte nicht schlafen. Und dicht das herrliche Lied, wie schön leuchtet der Morgenstern, wo der letzte Vers heißt, wie freue ich mich, Herr Jesu Christ, dass du der Erst und Letzte bist, der Anfang und das Ende. Am nächsten Sonntag, am 12. Januar, da haben wir dann die neuen Gesangbücher. Macht gar nichts aus, Sie brauchen keins. Es wird auf jedem Platz eins liegen. Und das bleibt so, das ist genügend. Wir haben genügend, nur dass Sie es wissen. Und dann brauchen wir die anderen nicht mehr. Am nächsten Sonntag, am 12. wird das so sein. Dann liegt auf Ihren Plätzen liegt dieser neue Zettel mit den Übersichten über die Veranstaltungen. Das will ich jetzt alles nicht bekannt geben, da können Sie sich selber informieren. Ich will nur darauf hinweisen, dass hinten die roten Zettel liegen für unsere Michelsberg-Freizeit. Das ist schon ganz nah, das ist in einem Monat. Und der Michelsberg hat gegenüber früher ein neues Gesicht, es ist sehr viel umgebaut worden. Wir haben jetzt sehr viel Ein- und Zweibettzimmer. Nur ganz beschränkt für Familien, aber Ein- und Zweibettzimmer. Und ich freue mich ganz besonders, weil das wichtig ist, deshalb haben wir auch umgestellt im Programm. Wir machen einen Grundkurs des Glaubens, einen Bibelkurs,
Denn ich halte über den ersten Johannesbrief, den wir ganz durchnehmen in diesen Tagen, will Sie einfach einladen, über die Fasnachtstage diese Stille zu suchen. Wir haben noch Losungsbüchlein, die liegen drüben am Büchertisch. Und ich habe einen Brief bekommen von den Junges. Die Frau Junge war hier früher Kindergärtnerin in unserem Kindergarten. Und sie dankt für alle Liebe und schreibt, liebe Freunde und Geschwister in Hofacker, es war eine große Freude, Sie während unseres Heimataufenthaltes treffen zu können. Und seither liegt viel Erleben, Umstellen, Ein- und Auspacken hinter uns. Der Herr besorgte uns ein nettes kleines Haus in der Nachbarschaft von Bauern, die in unserem neuen Stadtviertel noch ihrem Acker pflanzen. So sehen wir täglich das alte und moderne Japan nebeneinander. Am meisten freut uns jedoch unsere kleine, erst 2 Jahre alte Gemeinde, die schon 6 Mitglieder hat. Ernst Vater hat sie getroffen und war doch sehr beeindruckt, mit welcher Treue sie so eine Kleinarbeit machen. Das ist Reichsgottesarbeit. Sonntags sind oft 15 bis 20 japanische Erwachsene da. Viele kommen zum ersten Mal während ihres längeren Aufenthalts mit Christen in Kontakt. Also auch in Stuttgart können Sie helfen, dass Japaner einen ersten Anstoß vielleicht in ihrer Gemeinde erhalten und sie dann mit einer Gemeinde in Japan in Verbindung bringen. Auf finanziellem Weg haben Sie auch in diesem Jahr öfter zu unserer Unterstützung beigetragen. Vielen herzlichen Dank. Alte, treue Freundschaft bedeutet im sich immer wieder ändernden Missionarsleben sehr, sehr viel. Und sie schreibt vorne noch, es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Wie leben die Menschen in der Angst hier vor den Ahnengeistern? Wir geben heute unsere Opfergabe für diesen Dienst von Junge. Sie sind mit der überseeischen Missionsgemeinschaft der alten China Inlandmission dort in Japan tätig. Nachher im Anschluss an diesen Gottesdienst wird getauft. Thorsten Daniel Waldmüller aus Leinfelden-Musberg, Wilhelm-Hachtelstraße 21. Und bestattet wurde in der vergangenen Woche Frau Gertrud Emminger, 94 Jahre früher in der Hohenheimer Straße und jetzt im Pflegeheim Bethanien. Bei der Beerdigung war das Wort: Ich will dich mit meinen Augen leiten. Und die Herrlichkeit des Herrn soll mit ihnen gehen. Der Herr selbst, Jesus, will mit ihnen gehen und er stellt sie hinein in seine Gegenwart, die sie erleben und erfahren. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.